Lassen Sie uns stille werden.
Herr, dafür danken wir dir, dass wir Tote und Lebende in deiner Hand wissen. Herr, jeder von uns hat einen lieben Menschen, der vorausgegangen ist und nach dem er Heimweh hat. Herr, wandle du dieses Heimweh in ein echtes Verlangen nach der Ewigkeit. Mach uns deutlich, dass auch unser Leben nur eine ganz bestimmte Frist wird und dass du uns dann rufst. Herr, danke, dass du uns herausholst aus unseren oft so kleinlichen Gedankengängen und hineinstellst in den Horizont der Ewigkeit. Amen. Heute, wie werde ich mit meiner Lieblosigkeit fertig? Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben. Ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust dir recht daran. Der Teufel, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einen anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Amen. Das kennen wir doch, liebe Freunde. Man hat Probleme, schwere Probleme, mit denen man einfach nicht fertig wird. Und so denkt man, du musst einmal ausspannen und in Urlaub gehen. Zwischen den Jahren ist wieder eine solche Möglichkeit. Und viele fahren weg, weit weg sogar, bis auf ferne Inseln. Aber sie kommen mit ihrem Problem zurück. Und dann sagt man sich, vielleicht ist es doch nur im Spätherbst Vitaminmangel. Du brauchst Vitamin C, einen richtig guten, kräftigen Salat statt deines Steaks, rechtes Müsli am Vormittag. Du wirst schon wieder dies alles unter die Füße kriegen. Aber auch das gesündeste Essen hilft uns nicht viel. Man geht dann auch sogar zum Arzt und sagt sie ihm, ob er nicht doch den Herd, denn eine Ursache muss er haben, ob er es nicht herausfinde und therapieren könnte. Es ist interessant, wohin man überall mit seinen Problemen geht. Nur kaum mehr zum Seelsorger. Wenige sind's, die das auch noch für eine Möglichkeit ansehen. Das bringt nichts, sagen sie. Tun wir es dennoch an diesem Abend und gehen mit einem ganz bestimmten Problem zu dem Seelsorger, oder einem Seelsorger der Bibel, nämlich Jakobus. Man spürt diesen Brief, auch diesen Zeilen an, dass hier nicht nur einer im Bischofshut redet von Kirchenpolitik und Kirchenlinien, die zu verfolgen sind, obwohl er einen Bischofshut hatte, sondern hier redet einer, der die Gemeinde kennt, der mit beiden Füßen auf der Basis der Gemeinde steht, ja, von deren Problemen auch belastet und bedrängt ist. Sagen wir es also nicht irgendjemand, sondern sagen wir es jetzt einmal ihm. Nämlich folgendes Problem. Jakobus, meine Liebe zu Gott, die ist schon da. Das weißt du. Daran gibt es gar nichts zu kratzen, aber meine Liebe zum Beispiel zur Schwiegertochter, meine Lieblosigkeit. Wenn ich jetzt an meine Geschenke denke, für den Sohn ist es überhaupt kein Problem, mir fallen 100 Dinge ein. Aber der Schwiegertochter, ich weiß nicht, die hat eine andere Auffassung, die hat einen anderen Stil, die hat einen anderen Geschmack. Wir verstehen uns einfach nicht und deshalb reagiere ich immer wieder, ich merke das, deshalb reagiere ich lieblos. Wie werde ich mit meiner Lieblosigkeit fertig? Jakobus, meine Liebe zu Gott unbestritten, aber etwa meine Liebe zu den Kollegen im Geschäft, sie tun mir nichts, nein. Aber wenn ich sehe, wie die mit den Sekretärinnen umgehen und ausgehen, wie die morgens 10 Minuten später kommen und dafür 30 Minuten am Abend früher gehen, wie sie auch mit dem Eigentum des Geschäftes umgehen, dann werde ich immer wieder patzig. Und ich kann nichts von jener Liebe weitergeben, was ich eigentlich sollte. Dasselbe geht mir bei jenem dunklen Afrikaner, der in dem Nachbarhaus sitzt. Nichts gegen diesen Mann. Und ich weiß, dass vor Gott alle gleich sind. Aber wie der schon riecht, wie der schon daherkommt, wie der sich schon anzieht. Ich reagiere lieblos. Und lieber Jakobus, das ist doch das Problem von Glaube und Werke. Mein Glaube ist untadelig. Aber mit den Werken hapert's. Nun bin ich, Gott sei's gedankt, auf Paulus gestoßen. Den Römerbrief habe ich geradezu verschlungen. Römer 3,28 ist mir wie Sahne auf der Zunge verschmolzen. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und dann, lieber Jakobus, habe ich weitergelesen, bei den Leuten nach Luther, bei den Reformatoren. Und dort fand ich jenes sola fide, allein durch den Glaube. Alles andere ist ja gar nicht wichtig, allein durch den Glaube. Und das, was die reformatorischen Theologen dann später geschrieben haben, gerechtfertigt durch den Glauben. Gott sei Dank, dass ich Protestant bin. Gott sei Dank, dass ich nicht katholisch erzogen wurde. Gott sei Dank, dass ich begriffen habe, ich glaube an Gott und das mit dem anderen ist ja alles gar nicht so wichtig, auch nicht mit meiner Lieblosigkeit. Damit basta. Stimmt das, Jakobus? Jakobus, stimmt in der Tat in diesen Ausklang dieser vehement vorgetragenen Rede nicht ein. Er macht ein nachdenkliches Gesicht. Und schließlich, nachdem der andere sich ausgesprochen hat, stellt er klipp und klar, eindeutig und verständlich auch an diesem Abend fest, Glaube ohne Werke hilft nichts. Glaube ohne Liebe bringt nichts. Glaube ohne Frucht ist tot. Es gibt heute Kriegstode, Gott sei's geklagt, auch an diesem Tag wieder. Schrecklich, der Krieg. Es gibt Verkehrstote, auch an diesem Tag, Gott sei's geklagt. Es gibt Herztode, die plötzlich zusammenbrechen. Aber es gibt eben auch Glaubenstode. Es gibt Glaubensleichen. Unvergesslich die amerikanischen Funeral Homes. Jene Häuser, wo die Heimgegangenen, die Eingeschlafenen nun künstlerisch, man muss schon sagen, künstlerisch noch einmal schön gemacht werden. Man ist nie so schön wie als Toter in einem amerikanischen Funeral Home. Und wenn man dort steht, dann denkt man, die sind gar nicht tot. Nein, die bewegen sich gleich wieder und sprechen gleich wieder. Es ist nur eine Sekunde, in der sie abgeschaltet haben. Man sieht es ihnen nicht an, dass sie tot sind. Und so sieht man es den Glaubenden gar nicht an, dass sie tot sind. Sie sind toll aufgemacht, prächtig hergerichtet, sitzen in Kirche und Gemeinschaft. Aber tot, Freunde, aber tot. Glaube ohne Werke ist mausetot, sagt Jakobus. Wobei er, und das sei jetzt in Klammern noch einmal gesagt, wobei er unter Glaube nicht irgendein Glaube versteht, sondern unter Glaube jenes sich ihm anvertrauen, sich jemand anderes angeloben, den anderen lieben. Glauben ist immer ein persönlicher Bezug, sich anvertrauen einem anderen, das ist Glauben. Glaube meint eine persönliche Gemeinschaft, die tatsächlich gelebt sein will. Und unter Werke versteht dieser Jakobus nicht des Gesetzeswerke, mit denen man sich selbst erlösen könnte, etwa eine Reise nach Mekka oder Medina, eine Reise zur Kaaba, nicht irgendwelche Aufenthalte in Klostern, Kasteiungen oder sonst etwas. Nein, er meint etwas ganz anderes. Sehen Sie, es wäre das, wenn Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn noch einmal in Erinnerung rufen, der Sohn kommt endlich nach Hause, er kommt die Straße herauf. Und die Tür geht nicht sperrangelweit auf wie in der Geschichte, sondern nur einen Spalt weit. Und dann gibt der Vater einen Zettel heraus, auf dem steht, was der Sohn alles erfüllen muss, bis er wieder nach Hause zurückkehren kann. Er soll zuerst einmal seine Haare schneiden. Er soll zuerst einmal seine Kleider zur Reinigung geben. Er soll erst einmal ein anständiger Mensch werden. Er soll erst einmal wieder den Namen auf den rechten Glanz bringen der Familie. Wenn das alles erfüllt ist, dann hat er auch das Recht, wieder ins Vaterhaus zu kommen. Das sind des Gesetzeswerke. Die sind hier nicht gemeint. Die sind hier nicht gemeint, sondern Glaubenswerke sind die, wenn der Sohn nach Hause kommt, hineingelassen und wenn er sich wieder dort im väterlichen Betrieb mit hineingibt, nicht sich nur aufs Sofa legt, nicht nur in den Stuhl sitzt, nicht nur mit ist, sondern dort selbstverständlich auch mitarbeitet und mitsorgt und mitträgt. Glaubenswerke ist das, was dieser Sohn tut aus Liebe und Dank. Also, sagt Jakobus, ein Glaube ohne diese Werke ist ein Flop. Ein Glaube ohne diese Werke ist gar nichts. Ein Luftballon, den man vergessen kann. Und weil es ein seelsorgliches Gespräch ist, führt er vier Gedankengänge an, um es verständlich zu machen. Vier Gedankengänge. Und zwar, er sagt, Prüf diese Aussage in der Praxis, prüf diese Aussage in der Theorie, prüft's am Bekenntnis und prüft's in der Schrift. Und so wollen wir es jetzt auch in vier kürzeren Schritten machen. Also, Glaube ohne Werke, Liebe zu Gott und keine Liebe zu den Nächsten. Prüft's in der Praxis. Wie sieht die Praxis aus? Er kennt sie. Er sagt, an irgendeiner Stelle, irgendwann und irgendwo, bekommt ihr es mit einem Bruder oder einer Schwester zu tun. Liebe Freunde, ich unterstreiche hier, wenn die Bibel von Brüdern und Schwestern spricht, dann spricht sie so, wie Jesus gesprochen hat, von den geringsten Brüdern. Damit sind nicht alle Menschen gemeint. Die Bibel spricht an diesen Stellen nicht von der Menschheit, sondern Brüder und Schwestern sind Glaubensgeschwister. Geringste Brüder des Glaubensgenossen, sagt Paulus. Und einem solchen, dem fehlen Kleider und Nahrung. Schon im Alten Testament Grundbedürfnisse des Menschen. Der leidet also an Kälte und an Hunger. Es fehlt ihm an Energien von außen und von innen. Und deshalb gilt dieser Vers eben nicht nur für Menschen an diesem Abend in Jugoslawien, dort, wo sie in unendlichen Zügen auf der Flucht nach Ungarn sind. Deshalb gilt dieses Wort nicht nur im Sudan, dort im Südsudan, wo die Truppen eingeschlossen sind, die Christen von den Mohammedanern, sondern dieses Wort gilt auch für uns. Es gibt ein Leiden an der Lieblosigkeit, man friert in der Eiszeit des Herzens und man hungert nach Liebe. Doch man friert in der Eiszeit der Herzen und man hungert nach Liebe. Und wenn jemand nun unter uns, so heißt es hier, nach Liebe verlangt, wie ein Kind, dann sagt man diesem Kind doch, komm her, du brauchst einen Schoß, du brauchst eine Hand auf deine Stirn, du brauchst doch ein liebendes Herz, komm her. Und hier heißt es, wir sagen, und so sagt er, nicht komm her, sondern geh hin in Frieden. Das ist der alte Friedensgruß aus Richter 18, Vers 6 und Samuel 1, dem Shalom. Es heißt, wir erkennen diese Lage, aber wir sagen ihm, hol doch deine Wärmeeinheiten woanders. Besorg dir deine Kalorien woanders. Wir können es nicht geben. Jakobus will nicht, dass wir so viel abgeben, dass der andere so viel hat wie wir. Die Verteilung des Reichtums zu gleichen Teilen, so wie wir es heute wieder lesen, auch hören können in unseren weiten kirchlichen Kreisen. Die Verteilung des Reichtums zu gleichen Teilen, dass jeder gleich viel hat, ist marxistisch und nicht biblisch. Jesus hat nur gewollt, dass wir das geben, was der andere zum Überleben braucht. Und wenn ich das verweigere, dann ist das kein Schönheitsfehler, sondern ein immenser Glaubensschaden. Jakobus addiert nicht Glaube plus Werke, sondern er proklamiert, dass Glaube nur mit nachfolgenden Werken überhaupt existiert. Glaube pur, liebe Freunde, Glaube pur gibt es gar nicht. Vor meinem Fenster in einiger Abstand ist ein wunderschöner, großer Baum. Ich weiß gar nicht, was es für ein Baum ist. Aber er hat die Eigenart, dass er verhältnismäßig spät seine Blätter treibt und dann in herrlich grüner Schönheit vor meinem Fenster steht. Und wenn im Frühjahr wieder alle Bäume anfangen zu grünen und alle Bäume schon im Grün sind, dann streckt er immer noch seine kahlen Äste in den Himmel. Und jedes Frühjahr ist mir's Angst, er könnte nicht mehr treiben. Er könnte keine Blätter mehr tragen. Er könnte tot sein. Wie freue ich mich, wenn's dann Ende Mai, wenn's dann Mitte Juni wird und er dann doch grün wird und nicht abgehauen werden muss. Liebe Freunde, wenn der Mensch nicht mehr treibt, wenn es ihn nicht mehr hintreibt, dorthin treibt, seine Lieblosigkeit, wo auch immer, zu beseitigen, dann ist er krank oder er ist tot. Offenbarung 3, du hast einen Namen, dass du lebst, aber bist tot. So sieht es in der Praxis aus. Aber nun fügt er jeden zweiten Gang hinzu und sagt, prüft's doch in der Theorie. Und er sagt, hör mal her, es ist so. Einer sagt, wie Vers 18, es könnte jemand sagen, du hast Glauben, aber ich habe die Werke. Also ist so. Da ist einer und der kommt auf mich zu und sagt, du hast Glauben. Du bist einfach, das sieht man dir schon an, du bist so ein innerlicher Mensch. Und manchmal bist du auch so fast verinnerlicht. Du sitzt immer über der Bibel, du tust das auch gern. Und du meditierst stundenlang. Du sinnst über das Wort nach, so wie es im Psalm 1 steht. Vor 500 Jahren wärest du ganz bestimmt Mönch geworden. So Bruder Eusebius oder Schwester Eulalia, irgendwo so im Kloster. Nicht wahr? In einer Zelle gehockt, sauberen Theologie gearbeitet. Du hast Glauben, aber ich, lieber Freund, ich, liebes Mönchlein, ich bin ein Mensch der Tat. Mit dem Kopf habe ich's nicht so, höchstens mit meinem Dickkopf. Aber ich kann Ihnen sagen, mit meinen Händen. Schauen Sie sich meine Hände an, wie Schaufelbagger beim Braunkohlenabbau. Ich vertrete ein Christentum der Tat. So, hier müssen wir wieder. Ich vertrete eben ein Christentum der Tat. Jeden Tag eine gute Tat, wie bei den Pfadfindern, manchmal tue ich auch zwei oder drei. Ich bin im Naturverschönerungsverein, ich bin Rettungsschwimmer und ich gebe regelmäßig fürs SOS Kinderdorf. Seht, wir sind einfach zwei verschiedene Menschentypen. Du, der weltferne Mönch, der Glaubensheld und ich, der erdnahe Schaffer, der Werke hat. Und damit hätten wir keinen Streit mehr und alles wäre klar. Gott braucht beides. Er braucht große Eierköpfe, die denken können, die den Glauben haben. Und er braucht andere, die richtig schaffen können. Du hast Glauben und du hast Werke. Warum denn eigentlich dieser Streit? Wird Jakobus dies alles positiv bewerten, weil das doch zum Pluralismus der Gemeinde Jesu gehört? Man darf doch ohnehin die Dinge nicht so eng sehen. Man darf ohnehin heute nicht mehr ausgrenzen, sondern heute muss man alles eingrenzen. Heute muss man alles hineinnehmen. Der eine glaubt eben und der andere, der schafft eben. Der eine, der ist eben charismatisch und der andere, der ist eben stocknüchtern. Der eine ist ökumenisch und der andere ist pietistisch. Der eine ist eben liberal und der andere ist konservativ. Hätte Jakobus etwas zu solcher Gemeinde, zu solchem Gemeindeverständnis etwas zu sagen? Liebe Freunde, das mag alles für die Demokratie so gelten. Auch für eine demokratische Kirche. Aber halten wir daran fest, die Gemeinde Jesu ist keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Eine Theokratie. Einer ist euer Meister. Und ihr alle seid dann Brüder. Nach seinen Maßstäben sind Leute dabei oder sie sind nicht dabei. Sehr wohl hat Jesus seine Grenzen gezogen und gesagt, wo es lang geht. Glaube ist von den Werken nicht zu trennen. Der Mönch, der nicht zum Schaffer wird, der hat keinen Glauben. Und der Schaffer, der keinen Glauben zu Jesus hat, der ist kein Christ. Zum Baum, noch einmal, liebe Freunde, zum Baum gehört die Frucht. Ich kann nicht sagen, bei einem Apfelbaum, Hauptsache Apfelbaum. Der Apfel ist überhaupt nicht wichtig. Ich kann auch nicht sagen, Hauptsache Apfel. Der Baum ist überhaupt nicht wichtig. Man kann nicht aufteilen. Zwischen Glaube und Werke, zwischen Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten lässt sich nicht aufteilen. Wo kein Apfel am Baume wächst, ist er tot und wird abgehauen. Und wo keine Werke aus dem Glauben wachsen, ist es nicht mehr weit zu dem Satz, hau ihn ab. Prüft's doch in der Theorie, so sagt er. Und so auch drittens, prüft's doch am Bekenntnis. Vers 19 heißt's hier, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Er sagt, einer glaubt. dass nur einer Gott ist. Mann, der Mann ist rechtgläubig. Der ist hochkarätig gottgläubig. Der kennt den ersten Glaubensartikel. Ich glaube an den einen Gott. Der zitiert das Schema, das Glaubensbekenntnis des Alten Bundes aus 5. Mose 6. Der ist bei einer ganz steilen Aussage gelandet. Der ist richtig. Und oft hören wir es auch. Ich glaube auch an Gott. Nicht, dass Sie denken, Herr Pfarrer. Ich glaube auch an Gott. Und Jakobus sagt, das bedeutet für mich schon überhaupt nichts mehr. Auch der Teufel glaubt an Gott und zittert. Man kann mit einem richtigen und guten Gottesglauben zur Hölle fahren. Man kann sehr, sehr rechtgläubig sein und doch nicht recht glauben. Das ist die aufrüttelnde, mich so bewegende Botschaft über diesen Versen, als ich darüber saß. Man kann rechtgläubig sein und doch nicht richtig glauben. Man kann Theologie sauber auf dem Reißbrett haben und doch nicht gerettet werden. Man kann Vaterunser sprechen, Glaubensbekenntnis kennen, gottgläubig sein und verloren, Noch einmal, Freunde, der heimgekehrte Sohn. Denken Sie noch einmal an ihn. Der weiß doch, dass er einen Vater hat. Ist doch nicht blöd. Der weiß, dass er einen Vater hat. Aber wenn er nichts tut, wenn kein Werk kommt, dann ist er doch fremd. Dann wäre er ein Fremdkörper, der nicht anpackt und mitmacht, der sich verkriecht, ins warme Stübchen verkriecht. Mir kommen manche so vor, als ob sie wohl im Vaterhaus leben und wissen, ich habe einen Vater und ich bete zu ihm. In meinem Stübchen, zu Hause. Nicht sonntags, Herr Pfarrer, ich bin kein Kirchenspringer. Er verkriecht sich, ist alles richtig, was er glaubt. Aber er macht nicht mit. Er sitzt in seinem Stübchen total allein. Im Appartement, im großen Vaterhaus. Liebe Freunde, das gibt's eben nicht. Wenn man dabei ist in der Familia Dei, in der Familie Gottes, dann ist man eingeteilt. Verstehen Sie, in einer großen Familie, da gibt's auch einen Dienstplan. Und da steht drauf, was jeder zu tun hat, mittags und abends. Sonntags beim Abtrocknen ist der Vater sogar dran. Und das noch nach dem Gottesdienst. Aber sehen Sie, das ist doch klar. Dazu gehört man zur Familie Gottes. Fremd im Hause des Vaters, zurückgezogen und abgekapselt. Wundern Sie sich da nicht über Ihre eigene Einsamkeit. Sie sind heute Abend wieder eingeladen. Hinein in die Familie Gottes. Als ein lebendiges Glied, an dem der Vater seine Freude hat und er auch das Sorgerecht in allem, das Sorgerecht für sie übernommen. Sie brauchen nicht Sorgen, was kommt. Das tut der Vater in der Familie. Aber dabei sein und mitmachen, das ist's. Prüft's in der Schrift, das Letzte. Prüft's in der Schrift. Vers 20. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Einsehen heißt hier eigentlich erkennen. Willst du es erkennen? Und wenn man es richtig erkennen will, dann muss man es immer aus der Schrift erkennen. Schon damals war die Schrift, die heilige Schrift, der letzte Prüfstein. Liebe Freunde, was man nicht an der Schrift zeigen kann, existiert für mich nicht. Wenn einer heute kommt, und vor 14 Tagen ist einer gekommen, und hat vor vielen tausend Leuten gesagt, er habe eine Vision für Deutschland, dass in den 90er Jahren noch einmal ein großer Aufbruch hier in unserem Lande sei. Darum bete ich auch, das kann Gott schenken. Aber er sagte, er habe die Vision, er habe es gesehen und das kommt. Und ich sage, zeig mir es an der Schrift. Wo steht das in der Bibel? Dort steht, bittet und flehet. Und dort steht aber auch, dass Erdbeben und gräuliche Zeiten kommen werden. Matthäus 24. Zeig mir es an der Schrift. Und wenn einer sagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich gesund werde, in einer Vision, in einem Gesicht. Und ich sage, zeig mir es an der Schrift. Wo steht's? Die Schrift ist der letzte Prüfstein. Was dort nicht steht, ist nicht geschrieben. Gott kann es machen. Wir flehen und bitten. Aber lassen wir diesen Prüfstein der Schrift, so wie es Jakobus auch gemacht hat. Am Schluss eines Gespräches holt er die Heilige Schrift heraus, die Bibel, die Rollen. Und dann sagt er, so, jetzt will ich es dir noch einmal an der Schrift zeigen. Und so wie die alten Rabbinen, brauchten sie immer zwei Schriftstellen. Sie brauchten immer zwei. Und er sagte, lies es nach bei Abraham und lies nach bei der Rahab. Abraham, der glaubte. Der war einer, der Haus und Hof besaß und Gott sagte, gehe aus. Und er sagte, Herr, ich kann doch nicht gehen, ich habe doch Familie und Kinder, ich habe Existenz und sagte, geh aus. Und Abraham ging, das ist Glaube. Aber dieser Glaube genügte nicht. Dieser Glaube musste Werke zeigen. Und das größte Werk bei Abraham war jener schreckliche Tag, als Gott ihm sagte, nimm deinen Sohn, bring ihn auf den Berg Moria, nimm's Messer mit. Schichte, Holz, leg Feuer an und stich zu. Und Abraham, der tat das. Am Werk des Opfers kommt es heraus, ob wir glauben oder nicht. Das Werk, das uns weh tut, das etwas kostet, das eigene Blut, da kommt's heraus. Hätte Abraham gepasst, den Gang verweigert, wäre sein Glaube kein Glaube gewesen. Glaube und Gehorchen, Glaube und Liebe, Glaube und das tun, was wehe tut, das ist's, Freunde. Glaube und das tun, was wehe tut, darum geht es. Und vieles tut weh. Und letzt noch die Rahab. Eine Dirne, ein Freudenmädchen, eine aus der unteren Schublade und die sagt, doch, ich glaube an euren Gott. Sie sagt, ich weiß, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel. Und sie lässt es nicht nur bei dem Bekenntnis, sondern daraus folgt das Werk, sie seilt die Kundschafter ab und sie verhilft ihnen zur Flucht. Deshalb wurde sie ja dann auch zur Stammmutter Jesu, Matthäus 1, Vers 5. Zurück zur Frage noch einmal. Wie werde ich mit meiner Lieblosigkeit fertig? Nicht so, dass ich befehle, es muss anders werden. So wenig ich mich vor einen Baum hinstellen kann, auf, trag jetzt gute Frucht. Der Baum muss neu werden, er muss gesund werden, er muss frisches Wasser bekommen, Humus, Dünger. Meine Lieblosigkeit wird nicht anders, wenn ich befehle, du musst jetzt lieb sein zu deiner Schwiegertochter und zu deinen Kollegen, sondern mein Glaube muss neu werden. Ich brauche mehr lebendiges Wasser von ihm. Der Dünger seines Geistes. Lebendiges Wasser von oben. Geist von ihm. Liebe Freunde, eine andere Therapie kenne ich nicht. Ich meine, eine andere Therapie gibt es nicht. Amen. Wir wollen stille werden. Vater, du weißt, dass wir ja selber daran leiden, wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Herr, dass die anderen gar nicht erkennen, dass wir eigentlich mit dir und dem Glauben leben wollen. Du kannst uns einen Glauben schenken, der Frucht trägt und dass vieles neu wird, dort, wo alles schon so verkrustet ist und wir keine Hoffnung mehr haben. Du kennst unsere Familien, die wir dir bringen, unsere Verwandtschaften, Kreise, auch unsere Kirche. Herr, so lass uns nüchtern und auf deinem Wort stehend den Weg weitergehen. Und warten und uns freuen, bis du kommst. Herr, wir bitten dich um deine Begleitung, auch an diesem Abend und in dieser Nacht. Amen. Und nun hoffe ich, dass Sie gut nach Hause gehen, wenn ich Sie nicht für den Sonntagabend eingeladen habe zum Jugendgottesdienst, so nicht deshalb, weil ich Sie für sehr alt anschaue, sondern weil wir dort einfach mit sicher weit über 2000 jungen Leuten keinen Platz haben. Denken Sie daran, laden Sie junge Leute dazu ein. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und auf Wiedersehen.